HR Info. Hessen.
Sollen Hessens Beamte mehr Geld bekommen? Darüber haben Medien wochenlang spekuliert, bis klar war, die Beamten bekommen ab dem 1. Juli 1% mehr. Viele halten das für deutlich zu wenig, besonders nach der Nullrunde im vergangenen Jahr. Die Reaktionen im politischen Wiesbaden sind heftig. Ein Thema heute in HR Info Hessen. Ich bin Sandra Winzer. Die Landesregierung hat anhaltenden Ärger mit den Beamten. Im laufenden Jahr soll es nur 1% mehr an Besoldung geben. Das entsprechende Gesetz wurde in der vergangenen Woche in erster Lesung im Landtag beraten. Und wie zu erwarten, kam es zu heftigem Streit. Die Opposition schlug sich auf die Seite von Verbänden und Gewerkschaften, die eine Kraftprobe mit Schwarz-Grün suchen. Aus Wiesbaden berichtet unser Landtagskorrespondent Christopher Plass.
Auf der Straße gab es bereits lautstarke Proteste der Beamten. Nullrunde im letzten Jahr, nur 1% Erhöhung in diesem Jahr. Das ist für die organisierte Beamtenschaft allemal Anlass zu protestieren. Zumal die Angestellten im öffentlichen Dienst in 2 Jahren rund 4,4% mehr bekommen. Der Protest ist auch im Landtag angekommen und die Rollen waren in der ersten Lesung klar verteilt. Angemessen sei diese Besoldungserhöhung, so der Tenor des Regierungslagers.
Wenn wir eine Absicht haben, dann sicherlich nicht die Beamten zu ärgern. Wir wissen sehr wohl, dass das Krakeelen zwischendurch von Ihnen an genau dieser Stelle kommt. Aber wir sind in Regierungsverantwortung. Da haben Sie aus Ihrer Sicht möglicherweise das Glück, dass Sie das seit 17 Jahren nicht mehr sind.
So CDU-Fraktionschef Michael Boddenberg. Es müssten auch die Haushalte saniert werden. Bei einem Personalkostenblock von 40% im Landeshaushalt komme man an den Beamten nicht vorbei. Und CDU-Innenminister Peter Beuth rief den Beamten zu, 1%, das sei doch eine Erhöhung.
Im März null Inflation, das heißt eine 1%ige Besoldungserhöhung ist eben ein nominaler Zuwachs bei der Besoldung und beim Tarif. Also insofern natürlich keine Einkommenskürzung.
Das mochte die Opposition nicht gelten lassen. FDP-Innenexperte Wolfgang Greilich meinte:
Ein Sonderopfer für die Beamten, das so nicht hinnehmbar ist. Die Beamten werden von der guten gesamtwirtschaftlichen Entwicklung abgekoppelt, gerade auch mit Blick auf die Tariferhöhungen im öffentlichen Dienst. Und faktisch ist das, was Sie hier vornehmen, eine Kürzung der Besoldung.
Und verfassungswidrig sei es wohl auch, meinte Greilich. Der Staat müsse seine Beamten angemessen alimentieren. Für die SPD haute deren parlamentarischer Geschäftsführer Günther Rudolph auf die Pauke.
Wenn die CDU von Wertschätzung für die Arbeit von Beamtinnen und Beamten in den hessischen Dienstleistungen spricht, ist das genauso glaubwürdig, als wenn ein Metzgermeister behauptet, eigentlich sei er Veganer und könne kein Blut sehen.
Vor allem die Grünen hätten den Beamten früher ganz andere Hoffnungen gemacht, ätzte Rudolph. Das brachte den grünen Innenpolitiker Jürgen Frömmrich in Rage. Er verwies auf Haushaltslage und Schuldenbremse und:
Es ist viel leichter, das weiß ich, nach dem Motto, darf es ein bisschen mehr sein, Politik zu machen. Alles und jedem alles versprechen. Das ist aber nicht seriös.
Für Hermann Schaus von der Linkspartei ist klar, dass diese Auseinandersetzung nicht auf den Landtag beschränkt bleibt.
Die Landesregierung wird sich auf weitere heftige Proteste also einstellen müssen und auch auf Klagen bis zum Bundesverfassungsgericht.
Das ist Sache der Gewerkschaften und Berufsverbände, die eine Kraftprobe mit Schwarz-Grün suchen. Um mit gutem Beispiel voranzugehen, haben die Regierungsfraktionen auch einen Gesetzentwurf eingebracht, der auch die Diätenerhöhung für Abgeordnete bei 1% deckelt.
Christopher Plass zur Beamtenbesoldung und den dazu aufkommenden lautstarken Protesten in Hessen. Und jene Beamten, die sich besonders ärgern, sind die hessischen Polizisten. Sie fühlen sich vor allem im Vergleich zu anderen Bundesländern deutlich unterbezahlt und deswegen benachteiligt. Die Polizisten im Land müssen viel leisten. Sie müssen Großdemonstrationen begleiten, Fußballrisikospiele sichern, Salafisten überwachen und Einbrecher fassen. Und das ist nur eine kleine Auswahl an Polizeieinsätzen. Die Gewerkschaft der Polizei und die Polizeigewerkschaft in Hessen haben nun Alarm geschlagen. Sie kritisieren, dass die Besoldung der Polizeibeamten in Hessen deutlich schlechter ist als anderswo in Deutschland. Wird der Polizeijob bei uns also unattraktiver? Ich habe mit unserem Reporter Frank Angermund gesprochen und ihn gefragt, wie die Kritik der Gewerkschaften denn genau lautet.
Ja, die Besoldung sei zu schlecht im Vergleich zu anderen Bundesländern. Ein Sprecher der Polizeigewerkschaft sagte mir, dass es im Vergleich mit Nordrhein-Westfalen beispielsweise Unterschiede von bis zu 600 Euro netto im Monat gebe. Und ein Sprecher der Gewerkschaft der Polizei sagte, dass Hessen im Ranking der Bundesländer nur auf dem vorletzten Platz liege. Schuld seien unterschiedliche Besoldungstabellenwerte und schlechtere Aufstiegschancen in Hessen. In NRW wird demnach ein Polizist mindestens Hauptkommissar und steht eine Besoldungsgruppe höher als Polizisten in Hessen. Und laut Polizeigewerkschaft sind 75% der hessischen Polizisten in den Besoldungsgruppen A9, A10 und sind somit schlechter gestellt als ihre Kollegen in NRW. Zudem kritisiert die Gewerkschaft, dass sich Polizisten in Hessen zusätzlich selbst krankenversichern müssen und dass die Wochenarbeitszeit mit 42 Stunden 2 Stunden höher liegt als in anderen Bundesländern.
Das sind große Unterschiede. Was ist die Folge? Hat die Polizei in Hessen Nachwuchsprobleme?
Also laut dem Innenministerium nein, da sind die Bewerberzahlen nach wie vor stabil und im Februar sind laut der Polizeiakademie in Wiesbaden in diesem Jahr 337 Bewerber in den gehobenen Polizeidienst eingestellt worden und das sei Rekord. Im Herbst sollen auch noch mal mehr als 500 weitere Stellen besetzt werden. Allerdings sieht das die Gewerkschaft der Polizei kritischer. Sie sagt, diese 337 Stellen sind zwar besetzt worden, aber eigentlich sollten 375 Stellen besetzt werden und für 35 Plätze seien eben keine geeigneten Bewerber gefunden worden und das zeige, dass sich die verschiedenen Bundesländer im Wettbewerb befinden und Interessenten für den Polizeiberuf lieber in andere Bundesländer gingen. Laut einem Gewerkschaftssprecher gäbe es diesen Trend übrigens auch bei Polizisten, die schon länger ihren Dienst tun.
In Ordnung. Was fordert die Polizeigewerkschaft?
Ja, dass die Besoldung in Hessen an die anderer Bundesländer angeglichen wird, dass auf diese 1%ige Erhöhung der Beamtengehälter, die jetzt beschlossen wurde, noch was draufgelegt wird. Und hier planen die jeweiligen Polizeigewerkschaften sogar Verfassungsklagen gegen das Land Hessen. Und es wird gefordert, dass die freie Heilfürsorge wieder eingeführt wird, damit sich die Polizisten eben nicht zusätzlich selbst krankenversichern müssen und dass bessere Aufstiegschancen geschaffen werden.
Und was sagt denn die Gegenseite quasi? Also was sagt das Innenministerium zu diesen Vorwürfen?
Ja, ein Sprecher sagte mir, dass die Bewerberzahlen nach wie vor stabil sind, dass angefallene Überstunden mit insgesamt 15 Millionen Euro bezahlt werden. Auch, dass die Wochenarbeitszeit künftig auf 41 Stunden gesenkt werde. Das Land tue etwas, um den Polizeiberuf attraktiv zu halten. Die Gewerkschaften sehen das zwar als richtigen Weg an, allerdings würden davon zu wenige Polizisten profitieren, sodass der Großteil gegenüber Kollegen aus anderen Bundesländern weiterhin benachteiligt wäre.
Vielen Dank, Frank Angermund, über die Polizeibeamten in Hessen, die offenbar deutlich schlechter bezahlt werden als die Polizisten in anderen Bundesländern. Und nun zu einem weiteren Thema, das den Landtag in der vergangenen Woche beschäftigt hat. Seit dem Auffliegen des NSU ist klar, dass die Sicherheitsbehörden in Deutschland auf vielen Ebenen versagt haben. Auch die hessischen Behörden. Damit so etwas wie die NSU-Mordserie nicht wieder passieren kann, soll ein neues Verfassungsschutzgesetz in Hessen her. Und obwohl daran seit über einem Jahr gebastelt wird, ist der Entwurf der Landesregierung immer noch nicht fertig. Die SPD hat das Thema deshalb auf die Tagesordnung des Landtags gehievt. Was diskutiert wurde und was bei den Diskussionen herauskam, berichtet unser Reporter aus Wiesbaden, Nikolas Buschlüter.
Im Herbst 2014 legte die Expertenkommission der Landesregierung Vorschläge vor, wie man den Verfassungsschutz in Hessen reformieren könnte. Seitdem habe sich in Sachen Gesetz jedoch fast nichts getan, findet SPD-Innenexpertin Nancy Faeser. Offensichtlich ignoriere die Landesregierung die Expertenkommission, mutmaßt Faeser. Dabei brauche es doch ein Gesetz, das die parlamentarische Kontrolle des Verfassungsschutzes stärke.
Wir brauchen Akteneinsicht, wir brauchen Befragungsrechte, wir brauchen Mitarbeiter für die Abgeordneten. Bislang besteht die parlamentarische Kontrollkommission in Hessen lediglich aus 5 Parlamentariern und es sind im Übrigen nicht einmal alle Fraktionen dort vertreten.
In der Tat müssen FDP und Linke bei den geheimen Sitzungen draußen bleiben. Sie erfahren nicht, was der Innenminister über vertrauliche Angelegenheiten des Verfassungsschutzes berichtet. Gut so, sagt der innenpolitische Sprecher der CDU-Fraktion Alexander Bauer.
Es muss nicht jede Fraktion vertreten sein in dieser Kontrollkommission. Was sagen Sie denn, wenn in Parlamenten NPD-Vertreter sind oder die AfD? Sollen die dann auch in die Verfassungsschutzkommission reingehen, meine Damen und Herren?
Darüber regt sich nicht nur die FDP, sondern auch die Linke auf. Die Linksfraktion würde den Verfassungsschutz am liebsten auflösen oder zumindest in ein Demokratiezentrum umwandeln. Innenexperte Hermann Schaus findet, für den Verfassungsschutz und seine V-Männer würden andere Regeln gelten als für den Normalbürger.
Jede Beamtin, jeder Bürger und jede Würstchenbude muss sich an Gesetz und Regeln halten und wird im Zweifel öffentlich zur Rechenschaft gezogen. Aber der Geheimdienst darf sogar mit Straftätern kooperieren und sie vor Strafverfolgung schützen.
CDU-Innenminister Peter Beuth wehrt sich. Der SPD mangelt es in der Debatte an Ernsthaftigkeit. In Hessen gäbe es mehr als genug parlamentarische Kontrolle.
Wir haben die Parlamentarische Kontrollkommission, wir haben die G10-Kommission, wir haben übrigens die Dienst- und Fachaufsicht im Ministerium. Wir haben den Datenschutzbeauftragten. Wir haben gerichtliche Kontrolle. Meine Damen und Herren, ist doch eine Mehr, dass es keine Kontrolle des Verfassungsschutzes gibt. Natürlich gibt es die. Und natürlich werden wir sie im entsprechenden Gesetz dann auch weiterentwickeln.
Wann er den neuen Gesetzentwurf zum Verfassungsschutz vorlegen wird, sagt Beuth jedoch nicht. Wolfgang Greilich von der FDP findet, die Landesregierung mache ihre Hausaufgaben nicht.
Sie haben zwei Blaupausen, die auch noch zusammengeführt sind durch den Bericht der Expertenkommission. Nämlich den Bericht einerseits und zum anderen die bundesgesetzliche Regelung. Eigentlich brauchen Sie nur abzuschreiben, um daraus ein ordentliches Gesetz auch für das Land Hessen zu machen. Aber dazu fehlt Ihnen die Kraft.
Ein Bericht von Nikolaus Buschlüter aus dem Hessischen Landtag zum Verfassungsschutz, der reformiert werden soll. Sie hören die Sendung Hessen. Mein Name ist Sandra Winzer.
HR Info. Hessen.
Es begann vor 2 Jahren als Familientragödie. Der Landschaftsgärtner Manfred S. aus Schwalbach am Taunus verstarb mit 67 Jahren. Als sich seine Tochter um den Nachlass kümmerte, fand sie in der Garage ihres Vaters ein Fass mit Leichenteilen. Wie die Polizei festgestellt hat, gehören die zu einer ermordeten Prostituierten. Das Landeskriminalamt Hessen bringt den Mann nun mit weiteren Fällen in Verbindung und prüft, ob Manfred S. auch für den bestialischen Mord an Tristan Brübach im Jahr 1998 verantwortlich sein könnte. In der vergangenen Woche hat sich das LKA auch an die Öffentlichkeit gewandt, um mehr über den Verdächtigen und über die mutmaßlichen Opfer zu erfahren. Unser Reporter Frank Angermund berichtet.
2014 stirbt der Rentner Manfred S. aus Schwalbach bei Frankfurt. Er führte anscheinend ein perfides Doppelleben, denn seine Angehörigen entdecken in seiner Garage die zerstückelte Leiche einer Prostituierten, verstaut in 2 Plastikfässern. Dieser Fund hat die Polizei höchstwahrscheinlich auf die Spur eines Serientäters geführt. Denn anhand der Verletzungsmuster der grauenhaft zugerichteten Frau gehen die Ermittler davon aus, dass es weitere Morde dieser Art gegeben haben muss. Sie überprüfen deshalb ungeklärte Fälle aus den letzten Jahrzehnten. Bei 4 weiteren prostituierten Morden geht die Polizei inzwischen davon aus, dass sie ebenfalls auf das Konto des Rentners gehen, sagt Frank Herrmann von der Frankfurter Mordkommission.
Es gibt über alle Taten hinweg, die wir jetzt damit überprüft haben, eben die Gemeinsamkeit, dass Organe oder Körperteile tatsächlich vom Täter zunächst mitgenommen worden sind, die wir eben bisher nicht aufgefunden haben.
Aufgrund dieses Tatmusters geht die Polizei zudem davon aus, dass die Taten sexuell sadistisch motiviert waren. Auf dem Computer des mutmaßlichen Täters entdecken die Ermittler 32.000 Bilder, sagt Frank Herrmann.
Dort findet man tatsächlich alle Verletzungsbilder, die eben auch bei diesen Taten in dem speziellen Zusammenhang zu finden sind bzw. da eine Rolle spielen.
Der Mörder hatte seinen Opfern Organe und Körperteile entnommen.
Es ist allerdings so, dass nie 2 gleiche Körperteile fehlen, mit Ausnahme von Köpfen. Letztendlich, wenn Sie das zusammenrechnen, könnten Sie sich dadurch tatsächlich einen neuen Körper irgendwo herstellen.
Die Polizei geht zudem davon aus, dass 5 weitere verschwundene oder getötete Menschen Opfer von Manfred S. sein könnten. Zu diesen Verdachtsfällen zählt auch Tristan Brübach. Die verstümmelte Leiche des 13-jährigen Jungen war 1998 in einem Tunnel in Frankfurt-Höchst entdeckt worden. Obwohl es sich bei dem Opfer um einen Jungen handelte, deutet vieles darauf hin, dass auch hier Manfred S. der Täter gewesen sein könnte, sagt LKA-Präsidentin Sabine Thurau.
Es ist eben gerade das Verletzungsbild, was die Verbindung von den Frauen auch zum Tristan zieht. Wiewohl ich zum jetzigen Zeitpunkt keinesfalls sagen kann, dass wir hier schon den Mörder von Tristan ermittelt haben. Das wäre falsch.
Zumindest bei dem Mord an der Frankfurter Prostituierten, deren Leichenteile in Plastikfässern in der Garage des Rentners entdeckt wurden, könnte ein zweiter Täter im Spiel gewesen sein, sagt Ermittler Frank Herrmann. Das LKA wird nun die Spuren alter Morde mit neuesten kriminalistischen Methoden überprüfen. Zudem erhofft sich die Polizei weitere Hinweise zu Manfred S. Sie sucht Menschen aus der Region Frankfurt-Rhein-Main, die etwas über den ehemaligen Gärtner wissen oder sagen können, wo er sich aufhielt.
Ein Bericht von Frank Angermund war das über den mutmaßlichen Serienmörder Manfred S. Ein Thema, das den Hessischen Landtag schon lange beschäftigt und nach wie vor präsent bleibt, ist die Flüchtlingspolitik. Seit der Schließung der Balkanroute ist die Zahl der ankommenden Flüchtlinge in Hessen stark gesunken. Im April lag der Schnitt bei 48 Registrierungen pro Tag. Die frei werdenden Kapazitäten will die Landesregierung in den Erstaufnahmeeinrichtungen teilweise abbauen oder nur noch als Reserve bereithalten. Die Linke hält das allerdings für verfrüht. Sie hat im Landtag den Vorschlag gemacht, die frei gewordenen Kapazitäten zu nutzen und Flüchtlinge aus dem griechischen Idomeni in Hessen aufzunehmen. Aus Wiesbaden, Nikolaus Buschlüter.
Als humanitäre Katastrophe bezeichnet die Linken-Abgeordnete Barbara Cárdenas die Situation der etwa 9000 Schutzsuchenden in dem griechischen Flüchtlingslager Idomeni. Schwangere und Kinder im Matsch, Polizeieinsätze mit Schlagstöcken und Tränengas. Da sei es doch eine humanitäre Verpflichtung, so Cárdenas, mindestens 3000 der Flüchtlinge nach Hessen zu holen.
Die gesunkene Zahl der Flüchtlinge ermöglicht jetzt ein Umdenken in der Flüchtlingspolitik. Wir fordern in unserem Antrag in Reserve gehaltene Plätze zur Aufnahme von weiteren Flüchtlingen über die Verteilungsquote in Hessen hinausgehend bereitzustellen.
Die 3000 Schutzsuchenden könnten mit der Aktion Züge der Hoffnung nach Hessen gebracht werden. Eine Initiative, bei der nicht genutzte Liegewagen der Deutschen Bahn eingesetzt werden könnten. Für die CDU-Abgeordnete Astrid Wallmann ist dieser Vorschlag eine Provokation.
Wir lehnen diese Reisemöglichkeit nach Deutschland ab, weil es ist einfach so, Deutschland kann nicht alleine mit wenigen anderen die Hauptlast in dieser historischen Herausforderung tragen. Ich habe eben von Deutschland gesprochen, Frau Wissler, von Deutschland.
Der Grünen-Abgeordnete Markus Bocklet sagt, das erste Ziel müsse sein, die Flüchtlinge in Hessen zu integrieren. Entschieden zu wenig, findet das die unabhängige Abgeordnete Mürvit Öztürk.
Es funktioniert nicht, dass wir auf der einen Seite die Zustände in Idomeni beklagen und auf der anderen Seite hier so tun, als ob wir gar keine Abhilfe schaffen könnten. Das ist scheinheilig, das ist einfach an der Realität der Situation vorbeidiskutiert.
Auch Innenminister Peter Beuth von der CDU sieht die Integration der schon angekommenen Flüchtlinge in Hessen als Hauptpriorität an. Darüber hinaus sollte man den europäischen Partnern helfen.
In Idomeni, diese Bilder müssten nicht sein. Wir haben in Griechenland bereits Flüchtlingslager, wo die Menschen Unterbringung finden können. Sie gehen aber nicht hin, weil sie sich erhoffen, dass irgendwie die Grenze in Mazedonien aufgehen wird.
Bei der abschließenden Abstimmung wurde der Auftrag für die Aufnahme von Flüchtlingen aus Idomeni in Hessen von der schwarz-grünen Mehrheit im Parlament zusammen mit der FDP klar abgelehnt. Die SPD forderte die Landesregierung auf, nach neuen Möglichkeiten zu suchen, die Situation von Flüchtlingen zu verbessern.
In Gießen ist das aber kein Grund, sich nicht weiter für die Aufnahme von Flüchtlingen einzusetzen. Dort ist in der vergangenen Woche das neue Ankunftszentrum der Hessischen Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge vorgestellt worden. Mit dem Zentrum soll die Flüchtlingsaufnahme gegenüber dem bisherigen Verfahren deutlich beschleunigt werden. Zur Vorstellung erschienen neben Hessens Sozialminister Grüttner auch der Chef des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge und der Chef der Bundesagentur für Arbeit, Frank-Jürgen Weise. Unser Reporter Klaus Pradella war für uns dabei.
Wenn Sie dann die verschiedenen Wege gehen, ob Sie jetzt in der Registrierung sind, in der erkennungsdienstlichen Behandlung.
Mitarbeiter des Gießener Regierungspräsidiums erklären in dem ehemaligen amerikanischen Militärgebäude, wie die künftige Aufnahme von Flüchtlingen hier vonstatten gehen soll. Noch ist alles eine Baustelle. Ende des Monats, so die Erwartungen der Behörden, soll in dem dreistöckigen Haus aber der Betrieb aufgenommen werden. Dabei werden die Behörden des Bundes, des Landes und der Kommune eng verzahnt zusammenarbeiten,
erklärt Hessens Sozialminister Stefan Grüttner.
Das ist die Registrierung, das ist die ED-Behandlung, das ist die medizinische Untersuchung. Und dann kommt natürlich auch die Frage des Antrages beim Bundesamt plus den Teil, den die Bundesagentur für Arbeit noch vornehmen wird.
Nämlich, dass nach den schulischen und beruflichen Qualifikationen bzw. Berufstätigkeiten und Erfahrungen gefragt wird, um den Menschen so schnell wie möglich auch Jobangebote zu machen. An 17 deutschen Standorten funktioniert bereits ein solches Ankunftszentrum. Gießen wird das 18. von insgesamt 24 geplanten Zentren in ganz Deutschland sein. Bundesamts- und Bundesagenturchef Frank-Jürgen Weise hat dieses neue Aufnahmesystem installiert, nachdem er sich in anderen europäischen Ländern informierte, wie dort die Flüchtlingsaufnahme gehandhabt wird.
Wir haben erstens gesehen, dass der bisherige Durchlauf zu lange dauert. Das Schlimme ist ja nicht ein langes Asylverfahren, sondern Wartezeiten. Es ist unerträglich, dass Menschen aus dem Stress der Flucht 8 Monate warten müssen auf einen Antrag. Und da gibt es gute Beispiele in Schweden, Dänemark, Niederlande. Und das Gesetz des Bundes aus dem Februar, dass wir die Daten miteinander austauschen können, bringt uns jetzt in die Lage, hier an einem Standort das Anliegen eines geflüchteten Menschen in einem Durchgang zu entscheiden.
Dieser Durchgang soll in der Regel nicht länger als 48 Stunden dauern. Gleichzeitig sollen täglich bis zu 600 Menschen durch das Zentrum durchgeschleust werden können, erwartet Sozialminister Stefan Grüttner.
Das heißt, diejenigen, die hierher kommen, werden hier auf jeden Fall übernachten, um dann am zweiten Tag die Bearbeitung abschließen zu können. Und dann gibt es die Möglichkeit der Verteilung entweder in eine andere Erstaufnahmeeinrichtung oder sogar schon in eine Kommune.
Das gibt den Behörden auch Zuversicht, die große Zahl der Rückstände in den nächsten Monaten bis zum Jahresende abzubauen. Mehrere hunderttausend Flüchtlinge haben bislang bundesweit noch keinen Asylantrag gestellt. In Hessen sind es mehrere 10.000. Wichtig ist Bundesamtschef Weise aber auch:
Wir wünschen uns keine Fluchtgründe. Wir wünschen uns nicht, und das geht auch nicht, dass Deutschland das alleine löst. Aber wenn sie denn schon da sind, dann wollen wir denen so begegnen, wie wir es in Deutschland gewöhnt sind. Gut organisiert, fair im Verfahren.
Klaus Pradella war das über das neue Ankunftszentrum der Hessischen Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge, das in Gießen vorgestellt wurde. Ein Thema, das in Hessen an diesem Wochenende nicht ausgelassen werden darf, ist das Relegationshinspiel zwischen der Eintracht Frankfurt und dem 1. FC Nürnberg aus der 2. Bundesliga. Es hätte so schön sein können, doch am vergangenen Donnerstag konnte sich das Team gegen Nürnberg noch nicht durchsetzen. Noch ist nichts entschieden, das große Zittern ist noch nicht vorbei, denn das Spiel endete mit einem 1:1 Unentschieden. Ob die Eintracht in der 1. Bundesliga bleibt, wird sich im Relegationsrückspiel entscheiden am kommenden Montag. Und das bedeutet weiter bangen und hoffen und Daumen drücken für den schwerkranken Marco Russ. Martina Knief berichtet.
Es war ein Gänsehautmoment im Stadion, als die Mannschaftsaufstellung von Eintracht Frankfurt vorgelesen wurde. Und die Fans bei jedem Spieler stets den Nachnamen Russ riefen. Einen Tag nach seiner Tumordiagnose hat Marco Russ sein Team als Kapitän aufs Feld geführt. Und er wurde der tragische Held der Partie, als ihm in der 43. Minute ein Eigentor unterlief. Frankfurts Bastian Oczipka.
Erstmal muss man sagen, war sehr, sehr gefasst und sehr, sehr stark in dem Moment. Kann natürlich passieren, so ein Eigentor. Es war ein guter Ball, den er Nürnberger reingespielt hat. Und da kann man ihm keinen Vorwurf machen. Ich glaube, sonst hat er heute eine sehr, sehr gute Leistung auch wiedergebracht.
Die Nürnberger überzeugten in Frankfurt mit einer stabilen Defensive. Genau so hatten sie sich diese Partie auch vorgestellt. Niklas Füllkrug.
Unsere Priorität war natürlich, gegen den Ball zu arbeiten, defensiv wenig zuzulassen. Das haben wir, glaube ich. Deswegen haben wir dann ab und zu auch nicht so viel Kraft mehr in der Offensive gehabt.
Als Mijat Gazinovic in der 65. Minute den Ausgleich für die Eintracht erzielte, begann die stärkste Phase der Frankfurter. Ein Tor jedoch erzielten die Hessen nicht mehr. Dennoch war Alex Meyer zufrieden.
Das Spiel war, denke ich, gut. Das Resultat ist natürlich unglücklich mit dem einzigen Schuss aufs Tor, der nicht mal von Nürnberg kam, aber so ist Fußball.
Am Montag nun fällt die Entscheidung. Die Nürnberger haben durch das Unentschieden in Frankfurt die etwas bessere Ausgangsposition. Ihr Trainer René Weiler nimmt diese jedoch nicht so ganz an.
Das Spiel ist komplett offen. Beide Mannschaften haben alle Möglichkeiten noch und dann schauen wir, was am Montag gespielt wird.
Für Eintracht Frankfurt geht es in Nürnberg um alles. Daher weiß auch Frankfurts Trainer Niko Kovac, was ihn und sein Team erwartet.
Ich erwarte wirklich ein Fight bis
zur letzten Minute und das wird weiterhin ein enges Spiel bleiben.
Ein Beitrag von Martina Knief zum Relegationshinspiel zwischen der Eintracht Frankfurt und dem ersten FC Nürnberg, das in Frankfurt stattgefunden hat.
HR Info, Hessen.
Und das war die Sendung HR Info Hessen und die finden Sie auch im Internet zum Nachhören und Herunterladen auf hrinforadio.de. Ich bin Sandra Winzer.